SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon Gabi Beinhorn. Heute ist Martin Stadtfeld bei mir im Studio zu Gast. Schon mit 22 war er in aller Munde. Sein selbstproduziertes Debütalbum mit Bachs Goldberg-Variationen landet 2003 sofort auf dem ersten Platz der deutschen Klassikcharts und räumt auch noch gleich den ersten Echo-Klassikpreis von Vieren ab. Herr Stadtfeld, Sie haben ja erstmal ganz ohne CD-Label Ihre Goldberg-Variationen im Studio produziert. Sind Sie ein abenteuerlustiger Pianist?
Also ich muss Sie in einem kleinen Punkt korrigieren. Es war nämlich sogar eine Co-Produktion mit dem SWR in Kaiserslautern. Ich habe aber trotzdem keine Kosten gescheut. Ich habe mir nämlich extra einen Flügel aus Italien kommen lassen, den ich für die Goldberg-Variation besonders geeignet fand.
Und was für einer?
Es war ein Steinway-Flügel, aber von der Firma Fabrini. Ein tolles Instrument. Der hat mir aber erstmal sogar ziemlich viel Schwierigkeiten gemacht während der Aufnahme. Also das hat ein bisschen gedauert, bis ich drin war. Wir hatten dann im Endeffekt nur noch überschaubare Zeit, um die Goldberg-Variationen aufzunehmen, weil ich auch natürlich keine Erfahrung hatte, wie man überhaupt eine Aufnahme angeht. Und ich dachte immer, man muss es jetzt komplett durchspielen von der ersten bis zur letzten Note. Und dann korrigiert man die Schnipsel, aber so kann man bei einer Aufnahme nicht vorgehen. Das ist ein Live-Konzert und das ist eine ganz andere Geschichte. So blieben uns im Endeffekt noch 2 Tage und dann haben wir es aber mit einem guten Rutsch dann eben beim SWR produziert und das war schön. Ob ich abenteuerlustig bin, das ist vielleicht eine Frage, die ich auch mit Ja beantworten kann, weil mich interessiert Musik eigentlich immer nur dann, wenn man etwas Neues erleben kann, wenn man auch das Alte neu hört und wenn man eigentlich da auch keine Ängste hat, sehr viel von sich preiszugeben und auch sehr subjektiv zu sein in der Interpretation.
Präludium und Fuge Nummer 2 C-Moll aus dem ersten Teil des wohltemperierten Klaviers von Johann Sebastian Bach, gespielt von unserem heutigen Studiogast und das ist Martin Stadtfeld. Martin Stadtfeld, Sie haben gesagt, Bach ist für mich der Ausgangspunkt für alle Musik, die danach kommt. Können Sie uns in wenigen Worten sagen, warum das so ist?
Ja, es ist ja erstmal so, dass sich eigentlich jeder Große, der danach kommt, in irgendeiner Art und Weise auch auf Bach bezieht. Ja, ich will das auch nicht immer so überstrapazieren, weil es heißt dann auch leicht, der Stadtfeld muss immer alles auf Bach beziehen, weil es sozusagen sein Thema ist, sein musikalisches Thema, auch fast sein Lebensthema, ist in der Tat ein bisschen auch so. Aber ich glaube dennoch, dass da auch was dran ist, ja. Also selbst der Mozart, der vielleicht der andere große Fixstern ist, wo man genau wie bei Bach denkt, der ist ja eigentlich auch so quasi direkt vom Himmel gekommen, ohne Vorprägung, was natürlich nicht der Fall ist. Selbst der ist irgendwann über den Bach gestolpert und hat dessen Stil, also diesen barocken Tiefgang mit seinem eigenen Stil amalgiert und ist da eigentlich erst zu allergrößten Höhen dann gelangt. Beethoven in seiner Spätphase, der sich irgendwie dem späten Bach so ganz verbunden gefühlt hat in der Einsamkeit, ja, hat ja so viele Bach-Reminiszenzen in seinen späten Werken und dann natürlich die Romantiker, die sich ja fast schon überdeutlich auf Bach beziehen mit Mendelssohn, mit Schumann, der versucht aus der Bach-Polyphonie eine neue Polyphonie zu entwickeln. Er hätte sie nie als romantische Polyphonie bezeichnet, aber eben eine noch aufgefächertere, eine noch gespreiztere oder eben Chopin mit seinem, wenn man sieht, seiner ersten Etüde, die im Grunde genommen ein aufgefächertes, gespreiztes, weiterführendes C-Dur-Präludiums von Bach ist. Ja, also das ist offenkundig, diese Verbindungen und ich spüre sie so bei allem, was ich spiele. Die Musik ist natürlich Chopin, Schumann, alles total originell und einzigartig, aber er hat diese tiefe Verbindung zu Bach und ich spüre das einfach bei allem, was ich spiele und Bach ist für mich der Grund, auf dem ich stehe.
Das Stück, was wir gerade gehört haben aus dem wohltemperierten Klavier, ist unter anderem auf Ihrer Hörspiel-CD Wohltemperiertes Klavier für Kinder. Da erklären Sie einem Mädchen, wie Bach so funktioniert. Und in Ihren Konzerten sitzen häufig auch sehr viele junge Menschen, was recht ungewöhnlich ist. Das hat damit zu tun, dass Sie auch in Schulen gehen und sagen, was Sie so machen und den jungen Hörer auf diese Art und Weise natürlich für klassische Musik zu gewinnen versuchen, schon um dem Popmusiktrend ein bisschen entgegenzuwirken. Wie machen Sie das im Klassenzimmer, wenn Sie vor der Klasse stehen und da was erklären? Wie schaffen Sie es, die Kinder und Jugendlichen anzufixen in Sachen klassischer Musik?
Im Moment habe ich mir da eine kleine Auszeit genommen mit den Schulbesuchen, weil ich ein bisschen mit meinen Kräften haushalten muss. Habe das aber in der Tat sehr viel gemacht und werde es auch wieder machen. Und der Weg ist eigentlich sehr leicht, die Kinder zu erreichen, die man sie eigentlich total ernst nimmt. Ja, und ich bin nicht der Kasper, der in die Schule kommt und die Kinder da abholt, wo sie sind, ja, sondern sie haben mir zuzuhören. Und dann sage ich, ich möchte gar nicht viel sprechen, ich spiele euch jetzt ein Stück vor, ein kurzes. Ist ja der Vorteil bei Bach. Bach hat immer Popmusiklänge. Das sind 3 Minuten, die alle in einem emotionalen Spektrum sich bewegen, ohne große Brüche. Also ganz ähnlich der Popmusik eigentlich. Dann spiele ich ein Stück und lasse die Kinder darüber ein bisschen assoziieren und dann so ein bisschen Fragestunde, wann das wohl geschrieben wurde. Vor 5 Jahren oder vor 10 oder eben, ja, irgendwann kommen wir dann drauf, vor 300 Jahren. Und dann erzähle ich über diese Zeit, in der es keine Flugzeuge gab und keine Autos. Und keine Handys, oh, ein großes Stöhnen in den Klassenzimmern und keine iPods, ach iPods ja schon wieder von vorgestern, kein Streaming und keine Computerspiele und was weiß ich, also eine schlimme Zeit. Und dann aber schlage ich den Bogen und sage, nein, es ist im Grunde waren die Kinder so wie ihr heute und die Eltern waren so manchmal nervig wie eure Eltern, aber man hat sich dann auch so ganz gut verstanden in der Familie und am schönsten ist doch, wenn man zusammensitzt. Und vielleicht ist dann der Papa Bach aufgestanden und hat ein Stück mal in seinen Klavichord hineingespielt, was ihm gerade in dem Moment eingefallen ist. Und das Zimmer ist so nur von 2 Kerzen erleuchtet, weil es gab ja auch noch kein elektrisches Licht. Und genau, dann spielt er das eben vor und die Kinder hören vielleicht auf zu toben und lauschen vielleicht mal, was er dann gespielt hat. Und das habe ich auch versucht, auf dieser CD ein bisschen zu zeigen mit dem Klavichord. Und neulich sagte ein Konzertbesucher zu mir, ach, meine Tochter, die ist quasi mit ihrer CD aufgewachsen, wo sie das wohltemperierte Klavier erzählt. Das ist ja, da kriegt man ja Tränen in die Augen, wenn man sowas hört. Dafür macht man sowas irgendwie.
2015 ist Ihre folgende Aufnahme mit dem Mozarteumsorchester entstanden. Und zwar ist da auch unter anderem drauf das Mozart-Klavierkonzert F-Dur Köchel-Verzeichnis 37. Und daraus hören wir gleich den Finalsatz und da gibt es unter anderem auch Kadenzen. Manchmal schreiben Sie eigene Kadenzen oder schreiben Sie immer eigene Kadenzen? Wie ist das hier?
Das sind alles eigene Kadenzen. Ja, es gibt zu diesem ersten Klavierkonzert von Mozart, gibt es keine eigenen überlieferten Kadenzen. Mozart war 10, als er das geschrieben hat. Diese Stücke sind ja gar nicht hoch angesehen, weil man sagt, er hat dort Themen verwendet, andere Komponisten. Stimmt auch teilweise, aber er hat daraus ein Konzert gemacht. Und da gehört natürlich viel mehr dazu als die Themen. Er hat diese Übergänge gemacht, ganz herrlich. Es gibt eben keine Kadenzen, hat Spaß gemacht dazu, Kadenzen mir auszudenken.
Soweit der dritte Satz aus Mozarts Klavierkonzert F-Dur Köchel-Verzeichnis 37 mit Martin Stadtfeld und dem Mozarteumsorchester Salzburg unter Ivar Bolten. Martin Stadtfeld, Sie kommen gar nicht aus einer Musikerfamilie, sondern Ihr Vater ist Tierarzt. Haben Sie selbst Haustiere?
Mein Vater ist Tierarzt in der Verwaltung und wir haben jetzt also keine Praxis gehabt zu Hause oder so, aber wir hatten auch Haustiere immer, ja nicht viele, wir hatten ganz früher einen Kater an den erinnere ich mich gut, der konnte Salto rückwärts, das fand ich sehr bemerkenswert. Und später dann ein Hund. Ich habe jetzt auch einen Hund, also irgendwie die Liebe zu den Tieren, ja, die ist schon in der Familie.
Diese Frage ist nicht ganz ohne Hintersinn. Erik Satie hat ja so einen Aufsatz geschrieben über Musikalität bei Tieren. Nicht ganz unironisch, klar. Haben Sie die Beobachtung gemacht bei den Tieren, die Sie so erlebt haben, ob da ein Musikpotenzial vorhanden ist?
Potenzial nicht, Verständnis durchaus. Ja, ich würde mal sagen, konservativer Musikgeschmack ist auf jeden Fall dem Tier zu attestieren. Also mein Hund Snoopy, wenn wir lange Autofahrten haben, dann höre ich viel Radio.
Was hören Sie da?
Also die Kultursender unter
anderem. Also auch Klassik und so, ja.
Selbstverständlich, unter anderem natürlich SWR 2, wenn ich durchs Sendegebiet fahre. Das ist also immer hängt wirklich davon ab, welches Sendegebiet ich gerade unterwegs bin, ob das dann der MDR ist oder eben glücklicherweise der SWR manchmal. Und ja, dann hören wir eben das, was eben gerade gespielt wird. Und manchmal wird ja auch was Modernes gespielt. Und wo ich dann immer denke, ja, muss jetzt auch mal ein bisschen zuhören, was interessiert mich auch manchmal. Oft aber mehr auf der, sag mal, intellektuellen Ebene als auf der emotionalen. Und dann schaut mein Hund mich manchmal so ein bisschen an, so nach dem Motto, können wir nicht mal was anderes?
Interessant. Wie war das eigentlich, als Sie ein Kind waren? War in Ihrem Elternhaus ein Klavier gewesen?
Nein.
Und wie kam das dann, dass Sie das Klavier entdecken konnten?
Also meine Mutter liebt Musik sehr. Sie hatte aber nie die Möglichkeit, selber ein Instrument zu lernen. Oder wenn, dann war es das Falsche oder der falsche Lehrer, wie das übrigens vielen geht, ja, die irgendwie erzählen, ja, ich wollte ja auch ein Instrument spielen, habe auch, hatte dann aber eine Lehrerin, die hat mich immer so getriezt und ich hatte dann keine Freude mehr und eigentlich schade jetzt so, dass ich es nicht gemacht habe. Also höre ich ganz oft, dass Leute das so sagen. Vielleicht ist mir auch das auch ein bisschen ein Bedürfnis geworden, bessere Zugänge zu finden für Kinder, weil ich selber einen tollen ersten Lehrer hatte. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, meine Mutter hat mich dann gefragt oder meine Eltern, als ich 6 war, ob ich ein Instrument spielen möchte. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte kein Klavier spielen. Hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass bei uns viel Klaviermusik lief. Also Beethoven-Klavierkonzerte, so Sinfonien auch, aber vor allem die Klavierkonzerte und dann mit Emil Gilels, mit seinem goldenen Ton. Und das wollte ich auch, glaube ich. Und dann wurde ein Klavier angeschafft, tatsächlich im Räumungsverkauf. Da hat ein Klavierhaus geschlossen und dann sind wir da hingefahren mit unserem Familienbus. Ich habe noch 3 Geschwister. Die ganze Familie und wir haben dann ein Klavier dort ausgesucht, nach welchen Kriterien ist mir nicht mehr ganz bewusst im Nachhinein und das wurde auch gleich eingepackt in die Familienkutsche. Ich werde nie vergessen, diese Heimfahrt, wo wir alle da so mehr oder weniger gekauert sind in dem Bus um das Klavier herum, also das könnte man heute auch nicht mehr so machen, so mit 4 unangeschnallten Kindern durch die Gegend sausen. Jedenfalls das Klavier und auch wir Kinder wurden heil nach Hause befördert und das war dann mein erstes Klavier für viele Jahre und so hat sich das ergeben.
Und ab wann war Ihnen klar, Sie würden das gerne beruflich machen? Hatten Sie vielleicht vorher auch noch ganz andere Berufsvorstellungen? Wie war denn das?
Mit 7.
Da wussten Sie das schon.
Ja, es gab damals schon, wie heute auch noch, das weiß ich jetzt aus dem Kindergarten meines Sohnes, diese, wir nannten das damals Poesiealben, heute heißt es Freundebücher, da musste man sich dann eintragen, Lieblingsfarbe, Lieblingskuchen, Berufswunsch und da habe ich also schon mit 7 immer eingetragen, Konzertpianist. Ja, das war ganz wichtig.
Thank you.
Dritter Satz aus Johann Sebastian Bachs fünftem Klavierkonzert, Werkverzeichnis 1056, mit unserem heutigen Studiogast in SWR 2 zur Person mit Martin Stadtfeld. Der wurde von den Festival Strings Luzern unter Achim Fiedler begleitet. Wie würden Sie denn Ihr Klangideal auf den Punkt bringen?
Schwierig zu sagen, weil es sich auch wandelt. Ja, also wenn ich so die frühen Aufnahmen von mir höre, wo ich auch diese gerade gehörte mit zu zählen würde, das war Klangideal oder ist ein Klangideal, was sich so der Transparenz sehr, sehr verschreibt, der Klarheit. Das ist für mich auch nach wie vor etwas sehr Wichtiges. Es romantisiert sich jetzt ein bisschen mehr, ja, wobei auch mit dem Pedal, da habe ich eine sehr eigene Einstellung zu und einen sehr eigenen Bezug auf die Art und Weise, wie ich es verwende, weil die Klarheit muss bleiben, ja, aber es muss den Ton unterstützen, ja, zum Tragen bringen. Und insofern ist es eine Mischung aus beidem. Also vielleicht so eine emotionale Klarheit ist vielleicht das Ideal.
Mhm. Weil Sie das gerade mit dem Pedal angesprochen haben, wie sehen Sie eigentlich die Bedeutung von pianistischer Technik in Ihrem ästhetischen Konzept?
Ich hatte einen großen Lehrer, Lev Natoceny in Frankfurt, und zu dem kam ich mit 14 Jahren als Jungstudent an die Musikhochschule, und ich erinnere mich natürlich an viele, viele prägende Begegnungen mit ihm. Unter anderem die erste, als ich mit meiner Mutter zu ihm kam, natürlich total aufgeregt, dem großen Professor aus New York, der gerade dann wechselte an die Musikhochschule in Frankfurt, vorzuspielen. Und ich spielte ihm dann die A-Moll-Etüde von Chopin vor, die sehr schwierige. Und ich hatte eigentlich immer schnelle Finger, aber ich war völlig verkrampft. Ja. Und dann hat er mich so ganz väterlich auf die Seite genommen und hat gesagt, ja, das ist... In ein paar Jahren werden deine Hände fliegen, das kriegen wir hin. Ja, und er hat mir immer gesagt, Technik, das ist ja nur, damit du das, was du an Ideen hast, ausdrücken kannst. Und das ist tatsächlich genau die Wahrheit. Ja, und ich erlebe das oft, wenn ich mal unterrichte, wenn ich mal einen Kurs gebe oder so. Es geht nicht darum, dass man da groß erzählt, ja, du musst wissen, Beethoven schrieb dieses Werk, er taubt und bla bla bla. Die jungen Leute, jeder hat so eine Vorstellung von dem, was er will, hat ein Ideal in seinem inneren Ohr. Nur meistens kann er es überhaupt nicht umsetzen, weil die Bewegungen falsch sind. Es geht eigentlich fast immer um falsche und meistens um überflüssige Bewegungen. Wenn ich das schon sehe, bevor der erste Ton gespielt wird, immer dieses Zucken zum Beispiel. Ja. Lass das. Unheimlich schwer, das rauszukriegen bei jemandem, der seit Jahren so spielt. Ja. Und dann lachen die Leute auch oft, weil sie merken, sie kriegen es kaum hin, ohne zu zucken vorher. Und schon die erste, noch kein Ton ist erklungen, schon die erste Spannung ist da. Ja. Das Loslassen, das Lösen von Spannungen ist etwas ungemein Wichtiges. Ist am Klavier schwierig, weil natürlich, wenn man sich so völlig reinfallen lässt, dann schlägt man Töne mit an, die clustermäßig nicht mitklingen sollten. Ja. Sondern man muss eben immer die Spannung in der Hand haben. Irgendwo muss sie abgefangen werden, die Spannung. Aber nach Möglichkeit ganz unten in der Hand. Und nach Möglichkeit, wie Heinrich Neuhaus schreibt, ist es mir völlig egal, was mein Arm macht und mein Ellbogen und meine Schulter, weil ich sie gar nicht realisiere.
Haben Sie ein Vorbild?
Nein, nicht mehr. Also Vorbilder hatte ich als Kind, aber es gehört ja zum Erwachsenwerden, auch zum musikalischen Erwachsenwerden, zur Persönlichkeitsentwicklung dazu, irgendwann auch seinen eigenen Weg einzuschlagen. Also ich würde mir niemals ein Stück anhören, was ich auch nur vorhabe, irgendwann zu spielen, geschweige denn, dass ich es gerade selber spiele. Ist für mich die größte Unart und der Tod jeder Musik, wenn ich das sehe an den Musikhochschulen, die Leute da sitzen, Partitur aufgeschlagen, Kopfhörer auf den Ohren und lernen das Stück mit einer Aufnahme. Und ich weiß es von vielen, vielen Dirigenten, auch gerade im Opernbereich, die lernen die Partituren mit einer Aufnahme. Und ich meine, in dem Moment ist jeder eigene Gedanke, jede Kreativität zum Scheitern verurteilt und von vornherein zerstört, weil man kriegt das nicht mehr aus dem Kopf.
Wir hören jetzt eine ganz eigene Interpretation von Ihnen, in diesem Fall Beethoven, und zwar das Finalrondo aus dem zweiten Klavierkonzert B-Dur, und Sebastian Weigle dirigiert die Staatskapelle Dresden.
Thank you.
Das war das Finalrondo aus Beethovens zweiten Klavierkonzert in B-Dur mit Martin Stadtfeld am Klavier und der Staatskapelle Dresden unter Sebastian Weigle. Martin Stadtfeld, wenn Sie zusammen mit dem Orchester spielen, verändert sich da für Sie etwas?
Wenn man mit Orchester spielt, muss man sich zunächst einmal auf das Orchester einlassen. Also das ist auch immer wieder eine schöne Lehre, die man daraus zieht. Ja, als Pianist neigt man ja doch ein bisschen dazu, im eigenen Saft zu schmoren und sehr um sich selbst zu kreisen. Und man hat eben nicht jetzt so den dauernden Austausch mit anderen. Man ist kein Teamplayer, der Kompromisse machen muss nach dem Motto, ja, dann komme ich dir da entgegen, komme ich dann du da ein bisschen mehr entgegen.
Man kann, bei Kammermusik.
Genau, aber selbst da kann man das vermeiden. Naja, wie auch immer. Jedenfalls kann man da sehr für sich ins Extrem gehen, ohne dass man da große Konzessionen machen muss. Das ist schön, sehr viel Freiheit, birgt aber auch natürlich Gefahren, dass man sich verrennt. Ja, und dass man ein bisschen den Kontakt verliert zu denen, die es ja letztendlich auch hören, ja, dass man irgendwo auch in seinen eigenen Gedankenkonstruktionen dann ist, dass man sich berauscht an Dingen, die man gemeint hat, zu entdecken, dass man sich wie ein Entdecker fühlt, der Wichtigstes mitzuteilen hat, und letztlich entscheidet aber immer wieder auch die Begegnung mit dem Publikum darüber, ob es tatsächlich auch zündet, ja. Und wenn man mit einem Orchester spielt, nützt es halt auch gar nicht so viel jetzt ganz genau zu wissen, wie man jeden Ton spielt und eine bis zum allerletzten Detail fertige Interpretation zu haben. Natürlich gibt es einen Rahmen, Ausdruck einer Interpretation und eine sehr, sehr klare Idee einer Interpretation. Dennoch, wenn das Orchester das Vorspiel macht, muss man sich auf den Organismus Orchester einlassen. Und jedes Orchester ist anders. Man muss sich da ein bisschen hineinfallen lassen, ja, und man kann nicht sagen, macht das jetzt alles ganz anders. Und man kann aber sehr viel davon lernen und davon profitieren, weil Musik sehr groß und sehr weit ist und aus vielen Aspekten besteht. Und mir wird immer, wenn ich mit einem Orchester gespielt habe, ein neuer Aspekt über das Werk auch hinzugefügt, den ich dann sozusagen meiner Sichtweise auf dieses Werk einverleiben kann. Und ich habe jetzt sehr viel die Erfahrung gemacht, dass sich die Orchester dann auch einlassen auf das, was ich tue, weil sie spüren, ich möchte auch mich auf das einlassen, was sie tun. Daraus entsteht etwas Neues, etwas für diesen Abend Einzigartiges. Diese Interpretation wird es dann auch so nicht wiedergeben, und das macht den Reiz aus. Und das macht einfach auch große Freude.
Sie spielen meistens Steinway-Flügel. Warum?
Die Steinways sind gut. Sie stehen in allen Konzerthäusern. Das ist natürlich auch so. Sie bieten eine gute Qualität. Ich nehme immer ein paar kleine Veränderungen vor am Instrument, gemeinsam mit dem Klavierstimmer, um ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie ich spiele. Ja, auch klanglich ein wenig in die Richtung zu kommen. Ein kleiner Umbau, ein kleiner Rückbau, fast kann man sagen, in Richtung Hammerflügel, in Anführungsstrichen. Leicht gemacht, sehr effektiv. Und ich nehme eine kleine Umstimmung vor, die ich mir ausgedacht habe. Also wir sind jetzt unter Stadtfeldstimmung. Da werden drei Töne ein bisschen verändert, um ein wenig mehr Farbe in die Tonartcharaktere zu bringen. Also da bietet eigentlich der Steinway als Instrument eine wunderbare Grundlage, um damit zu arbeiten erstmal. Und dann eben auch, um sehr viel Freiheit in der Interpretation zu ermöglichen. Ich kann das Instrument auch beim Spielen dann so formen, wie ich es mir vorstelle. Der Steinway ist ein Instrument, dem muss man sich nicht unterordnen, sondern den formt man, ja, den prägt man in dem Augenblick, wo man interpretiert. Ja? Wenn ich auf einem wunderbaren Blüthner von 1860, wie ich zum Beispiel meine Aufnahme gemacht habe, spiele, dann ist das anders. Dann muss ich mich diesem Instrument ein bisschen unterwerfen, ja? Was auch sehr schön sein kann und sehr inspirierend. Aber so für den Konzertalltag mag ich es eigentlich, dass ich derjenige bin, der das Instrument formt. Und da ist der Steinway gut.
Martin Stadtfeld mit dem Brahms Intermezzo C-Dur Opus 119 Nummer 3. Ja, Martin Stadtfeld, bis vor kurzem war der Echo der renommierteste und größte deutsche Musikpreis. Viele großartige Musiker sind damit ausgezeichnet worden. Leider ist das anders geworden nach der Würdigung der umstrittenen Rapper Kollega und Farid Bang. Dadurch haben natürlich auch einige klassische Preisträger ihre Echo-Preise zurückgegeben. Inzwischen ist der Echo-Preis ganz abgeschafft worden. Er dürfe keinesfalls als Plattform für Antisemitismus, Frauenverachtung, Homophobie oder Gewaltverharmlosung wahrgenommen werden, so heißt es. Das fühlt sich für die früheren Preisträger mit Sicherheit nicht gut an. Welche Haltung nehmen Sie denn jetzt gegenüber dem Echo ein?
Ja, also ist erstmal schon sehr schade, dass er abgeschafft wurde, denn ich glaube, der Echo war jetzt für die Popmusik gar nicht so entscheidend, weil da war ja sowieso das, was gerade im Fokus steht, wurde dann eben auch ausgezeichnet. Aber für die Klassik hat er ja eigentlich eine sehr große Bedeutung und hat als eine der wenigen Veranstaltungen es geschafft, die klassische Musik einem breiteren Publikum auch zu präsentieren. Ja, durch die große ZDF-Gala. Und ich meine, wo haben wir denn noch im normalen Fernsehprogramm klassische Musik? Also wenn man früh morgens bei Arte mal reinschaltet, dann kommt manchmal eine Konzertübertragung oder so. Ansonsten ist das ein absolutes Randdasein, was die Klassik führt. Und da war der Echo wirklich so die letzte Bastion, ja, wo klassische Musik einem großen Publikum präsentiert wurde. Ja, und von dem Echo ging ein gewisser Glanz aus. Und das ist schon sehr schade, dass auf dieses Instrument mit seiner Strahlkraft irgendwo jetzt einfach so Bausch und Bogen, das so verurteilt wird und darauf jetzt verzichtet wird und man das nicht anders lösen konnte als durch die Komplettabschaffung.
Mich hat das ziemlich überrascht, als ich in den Medien gelesen habe, dass der Echo eigentlich von den Verkaufszahlen der CDs abhängig ist. Das kann ich mir im klassischen Bereich überhaupt nicht vorstellen.
Nein, stimmt auch gar nicht. Und der Echo Klassik, der ja auch so bezeichnet wurde, hat dann sicherlich auch große Unterschiede gehabt zu diesem Popmusik-Echo. Popmusik-Echo weiß ich nicht, ob das dann nur nach Verkaufszahlen geht. Das ist auch gar nicht so relevant. Da hatte man schon das Gefühl, dass es tatsächlich genau das abbildet, widerspiegelt, was eben gerade sowieso super erfolgreich ist. Ja, insofern hätte man da auch sicherlich anders mit umgehen können, indem man sagt, das Echo ist halt mehr auch ein Seismograph für das, was gehört wird. Ja, und ich meine, wenn Millionen Leute diese Musik hören, dann kann man auch nicht dran vorbeigehen. Wenn man jetzt sich der Logik unterwirft, dass man sagt, die erfolgreiche Musik wird ausgezeichnet. Beim Echo Klassik war es aber immer anders. Da hat durchaus eine Jury, die auch aus Vertretern der Plattenfirmen bestand, aber eben auch aus Journalisten ausgewählt, welche Alben preiswürdig sind. Und irgendwie hatte all die Jahre niemand das Gefühl, dass die so völlig jetzt daneben lagen. Ja, es gab zwar immer mal wieder auch Kritik, aber es wurden eben nicht nur die großen, sowieso gut verkaufenden Produktionen ausgezeichnet. Die hatte man auch mit dabei, so à la David Garrett, aber eben auch viele, die erst durch diese Auszeichnung ins Rampenlicht gerückt sind. Kammermusikproduktionen, Produktionen mit neuerer Musik, junge Künstler, die dadurch auf sich aufmerksam machen konnten, Produktionen von Künstlern, die eben nicht alltäglich im Rampenlicht stehen, aber wunderbare Platten produzieren. All die wurden mit dem Echo ausgezeichnet und konnten davon profitieren, glücklicherweise. Insofern, man kann den Echo auch nicht zurückgeben, denn der Echo ist ja keine Auszeichnung, die jetzt irgendwie mit, dass man da jetzt Geld für bekommen hätte oder so, dass ich sage, ja, ich gebe jetzt das Geld zurück oder dass ich da, ja, soll ich jetzt diese olle Statue, um die geht's doch nicht, die jetzt zurückschicken. Ja, das ist ja Unsinn. Der Echo bedeutete Prestige und Aufmerksamkeit und auch eine Auszeichnung für Arbeit, die man für viel Herzblut und für viel Leidenschaft, die man in etwas hinein investiert hat, viele, viele Jahre lang. Und so wurde er auch wahrgenommen. Deswegen, den jetzt über abzuurteilen, über Bausch und Bogen, macht ja so auch gar keinen Sinn. Ist schade, muss ich wirklich sagen. Da hat man sich sehr jetzt irgendwie zu einer Kurzschlussreaktion überrumpeln lassen.
Ja. Ihre CD Bach pur war die solistische Einspielung des Jahres 2005 und ihr zweiter Echo gewesen. Außerdem hat diese Silberscheibe es wieder an die Spitze der deutschen Klassikcharts gebracht, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und wie der Titel Bach pur natürlich schon sagt, ist Bach drauf, klar. Auch das italienische Konzert. Und da fand ich es interessant, dass Sie das Schlusspresto nicht nur in einem eindrucksvollen Turbo natürlich spielen, sondern es auch noch mit eigenen Noten anreichern. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach historisch informierter Aufführungspraxis. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, historisch informierte Aufführungspraxis muss man auch so oder so sehen. Im Prinzip bei diesen Dingen, wo ich mir Freiheiten rausnehme, wo es dann immer heißt, die Puristen rümpfen die Nase, beziehe ich mich eigentlich für mich selber auch durchaus auf die historische Aufführungspraxis. Bei diesem Stück, was ja nun eine Cembalo-Nummer par excellence ist, gerade dieser Finalsatz, da spiele ich Cembalo. Und im Cembalo kann man auch mal zusätzliche Register ziehen. Da kann ich also koppeln, zwei Manuale miteinander. Das gibt einen riesen Effekt, dann Rausch, also so ein großes Cembalo. Bach hatte ja zu seiner Zeit phänomenale Konzert-Cembali zur Verfügung. Also das war ein, Brausen und Rauschen, würde Heine vielleicht sagen, im romantischen Sinne fast schon. Und man konnte mit Lautenzug spielen. Das ist eine Klangidee, die ich immer wieder habe, wenn ich Cembalo-Stücke spiele. Oder man kann eben auch mal alle Register ziehen. Und ja, ich denke, das ist schon auch Bach.
Also das Klavier als Cembalo.
Entschuldigung, genau, das Klavier als Cembalo. So ist es. Also ich sagte, ich spiele Cembalo jetzt. Ja, ich sitze am Steinway und spiele Cembalo. Oder ich sitze am Steinway und spiele Klavichord. Das kann man auch wunderbar damit die zarten Farben herausspielen. Ich persönlich finde es ein bisschen langweilig, das ganze wohltemperierte Klavier nur auf dem Cembalo zu spielen. Aber entweder auf verschiedenen Instrumenten oder mit einem Instrument, wo ich diese verschiedenen und eben hier im italienischen Konzert diese Cembalo-Nummer dann rausarbeiten kann.
Der Schlusssatz aus Bachs italienischem Konzert in F-Dur, Werkverzeichnis 971, gespielt von Martin Stadtfeld. Wir kommen zu Chopin. Herr Stadtfeld, was sollte man Ihrer Meinung nach idealerweise beim Chopin-Spiel in den Fokus stellen?
Eigentlich auch Polyphonie, ein bisschen den Satz auffächern und vor allem zu begreifen, Chopin kommt immer aus der Tiefe, kommt immer aus dem Bass, ja, auch durch die Instrumente, die er hatte, die hatten einfach einen sehr klangschönen Bass, ja, und der trug den Klang bis oben hin, bis in den Diskantbereich, und der Diskantbereich war viel schwächer als bei den heutigen Instrumenten, also, dass man da dachte, man muss da oben irgendwo drauf rumhauen auf dem Klavier, diese Idee gab es damals noch überhaupt gar nicht, im Gegenteil, oben wurde eigentlich nur gespielt und zwar immer leichter, wenn unten der Bass klingt. Gerade in den Etüden kann man das auch gut hören. Und Chopin muss man auch ein bisschen choralhafter verstehen und sich weniger von den vielen Noten einschüchtern lassen, als mehr dieser ruhigen Choralvoranschreitung folgen. Ja, denn Chopin schreibt da eigentlich unheimlich schöne Harmoniefolgen und übrigens auch die schönsten Harmoniewendungen, die haben mich schon als Kind fasziniert mit meinem wunderbaren ersten Klavierlehrer Hubertus Weimar. Da habe ich dann als Kind immer die Polonaisen harmonisch untersucht und mit meiner Kinderkrakelschrift dann verkürzter, hart verminderter Dominant-Septon-Akkord so reingeschrieben. Und das war für mich total aufregend, den Chopin zu entschlüsseln, welchen Akkord er wählt und diese Umschaltakkorde, die er eben sozusagen auch erfunden hat, wo man dann von einem Punkt in zwei völlig verschiedene Richtungen gehen könnte.
Unterschiedliche Deutungen, ja.
Genau, den hatte Mozart natürlich auch schon im Repertoire, aber er ist immer wieder zu dem Ausgangspunkt zurückgegangen. Er spielt sozusagen nur mit diesem Bereich. Und Chopin geht einen Schritt weiter, aber er überschreitet auch eine gewisse Grenze nicht, weil er auch spürt, ab dieser Grenze droht Beliebigkeit. Also ich habe mal im polnischen Rundfunk ein Interview gegeben zu Chopin und habe gesagt, das Rubato wird aus meiner Sicht völlig überschätzt. Das hat aber dann für etwas eisiges Schweigen beim Gegenüber gesorgt, so nach dem Motto, okay, wir wechseln jetzt mal das Thema. Es ist in der Tat so, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verselbstständigt, dieses ewige Gerede ums Rubato. Und oft ist noch nicht der erste Ton gespielt, aber schon das erste Rubato gemacht. Rubato kann ja auch erst dann eine Wirkung haben, wenn erstmal Zug drin ist. Ja, und Chopin kann auch erstmal einen gewissen Rhythmus haben.
Auf Ihrer Chopin-CD, da sind auch noch von Ihnen eigentlich zu jedem Stück, was kommt, Improvisationen über Chopin dabei. Warum haben Sie das gemacht?
Ich hatte vor ein paar Jahren die Chopin-Etüden Opus 10 im Konzert kombiniert mit Bach-Präludien. Und das waren wunderschöne Effekte, zum Beispiel das erste C-Dur-Präludium von Bach und dann sofort in die C-Dur-Etüde von Chopin überzugehen. Der Effekt ist deswegen so schön, weil man das Werk anders hört von Chopin. Man hört es bachischer, man hört es choralhafter, man hört es eigentlich ruhiger. Ja, man hört eigentlich nicht mehr dieses, diese vielen Sechzehntel, sondern man hört mehr den, den ruhigen, lange gehaltenen Akkord. Ja, also wie bei einem ruhigen Choral, der dem Ganzen zugrunde liegt. Das hat mich ermuntert und auch die Erkenntnis, dass es eigentlich bei den 24 Etüden, obwohl es zwei Zyklen sind, sich um eine Einheit handelt. Denn Chopin schlägt ja am Ende wirklich wieder den Bogen. Er hat die Innenklammer mit den beiden chromatischen Etüden in A-Moll und er hat die Außenklammer mit den beiden Choraletüden in C-Dur bzw. C-Moll, aber die endet auch in C-Dur. Und er beginnt den Gesamtzyklus mit dem gleichen Akkord mit dem er den gesamten Zyklus auch abschließt. Ja? Und das sind beides die Elemente von Musik, einmal die schon Bach sehr deutlich zeigt, einmal sozusagen die Klarheit der Harmonie, die ganz simplen harmonischen Spannungsverhältnisse, die jedes Kind spürt und emotional versteht, und dann die Chromatik, die das Ganze würzt. Ja, das zeigt er eben exemplarisch in seinen beiden ersten Etüden und in den beiden letzten Etüden. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist schön, möchte ich gerne als Zyklus spielen, aber ich möchte eben zu diesem etwas veränderten Hören beitragen, indem ich durch solche etwas bachischen oder choralhaften Improvisationen hineinleite in die Chopin-Etüde, dass man von vornherein ein bisschen andere Schussfahrt in das Chopin-Stück bekommt.
Das war Martin Stadtfelds erste Improvisation für Klavier, gefolgt von Frédéric Chopins C-Dur-Etüde, Opus 10 Nummer 1, natürlich beides von Martin Stadtfeld am Klavier gespielt. Ab Ihrem 14. Lebensjahr, Martin Stadtfeld, haben Sie an der Frankfurter Musikhochschule studiert. Sie sagten es schon, beim russisch-amerikanischen Professor Lev Natochenny. Und damit sind Sie eigentlich auch Enkelschüler des berühmten russischen Pianisten Lev Oborin. Was haben Sie denn von Ihren Lehrern Entscheidendes gelernt, das für Sie noch ganz aktuell Gültigkeit hat?
Also, als ich zu Natochenny kam, nach der eben beschriebenen Anekdote, als ich für ihn gespielt habe, ist er dann erstmal nach New York wieder abgereist und hat versprochen, sich zu melden, wenn er zurückkommt. War man uns dann nicht ganz sicher, ob der berühmte Professor sich dann auch wirklich meldet. Aber er kam zurück und rief sofort an, und dass wir uns wieder treffen, gleich in die Arbeit einsteigen, hat gesagt, es ist viel Arbeit. Und dann hat er mir eine Liste gemacht mit Werken. Das werde ich nie vergessen. Das war nämlich eine unheimlich, im Nachhinein habe ich verstanden, wie klug diese Liste konzipiert war. Da war zum Beispiel die kleine Opus 2 Nummer 2 von Beethoven, A-Dur-Sonate dabei, die sehr unterschätzt ist und total schwer. Ja, undankbar und einfach schwer und knifflig. Aber auch das erste Klavierkonzert von Rachmaninow, was ich gar nicht kannte und was eigentlich die Rachmaninow-Liebe bei mir ausgelöst hat. Ganz viele verschiedene Stücke, die teilweise meine Schwächen offenlegten und teilweise Stärken, von denen ich noch gar nicht wusste, beförderten. Ja, und das ist eigentlich Natochenny. Der hat in der ersten Begegnung verstanden, wer ich bin, was ich bin, und fühlt sich in seine Schüler ein. Und das ist, glaube ich, auch diese Tradition von großen Lehrern, ganz individuell auf ihre Schüler eingehen zu können. Ja. Und einen Maßstab vorzugeben, einen unverrückbaren Maßstab der Qualität. Das ist klar, da gab's überhaupt nicht, da ist nicht dran zu deuteln. Und wenn was nicht funktionierte, er war auch hart mit mir, hat er gesagt, ja, go home and practice. Ja. Ich bin manchmal schon auch leicht geknickt rausgeschlichen, aber immer auf dem Weg zurück zum Bahnhof in Frankfurt, dann hat sich das umgewandelt, ein unglaublich positives Gefühl, tatsächlich zu Hause ans Klavier zu stürzen und genau daran zu arbeiten, an diesen Schwächen zu arbeiten, dass ich eben nicht mehr stumm wie ein Fisch bin mit dem, was ich sagen möchte, sondern Ausdrucksmöglichkeit erhalte, mein Inneres zu zeigen und meine Ideen preiszugeben und klanglich umsetzen zu können. Der Klang als Umsetzung einer Idee, das habe ich von Natochenny gelernt. Und es sind viele unvergleichliche Stunden gewesen, wo wir eigentlich gar nicht gesprochen haben. Ich habe gespielt, er hat gespielt. Dann sprangen wir von einer Beethoven-Sonate zur nächsten. Das ist doch wie in der Sonate. Und dann spielte er wieder. Und dann spielte ich wieder. Ja. Und er rief mich abends an. Wir sind 3 Stunden später, sind wir dann raus, als der Pförtner kam und gesagt hat, ich muss zumachen, Leute, ihr müsst raus. Ja. Dann rief er mich abends nochmal an, sagte, Mensch Martin, ich muss mich bei dir bedanken. Bei mir, dem Schüler, bedankt sich der Meister für die gemeinsame Zeit, für die gemeinsame verbrachte Zeit mit größter Musik, die uns beseelt hat. Und wenn er Schubert gespielt hat, nur für mich, ich habe nie mehr so Schubert gehört und werde es wahrscheinlich auch nie wieder.
Sie improvisieren, Sie schreiben eigene Kadenzen und Sie bearbeiten auch Musik. Hier kommt jetzt Ihre Version des Schlusschors aus Bachs Matthäus-Passion. Ja, Gibt es da spezielle Kriterien, nach denen Sie sich so eine Bearbeitung aussuchen?
Wenn mir ein Stück gefällt und ich das liebe und ich mir denke, ah, das könnte funktionieren auf dem Klavier, das sind die einzigen Kriterien, die sind rein emotional, die eine Rolle spielen.
Wir setzen uns mit Tränen nieder. Der Schlusschor aus Bachs Matthäus-Passion in der Bearbeitung von Martin Stadtfeld, der hier auch selbst am Klavier gesessen hat. Hatten Sie mal ein kreatives Loch, Herr Stadtfeld?
Ja.
Was macht man da?
Sich wieder im Klaren werden, warum man eigentlich Dinge macht. Ja, also ich hatte mal vor ein paar Jahren so ein bisschen Durchhänger, wo ich so zweifelte an dem Beruf, an der Welt der klassischen Musik, die mir sowas oftmals so abgezirkelt ist. Hatte, wo man so, man muss halt funktionieren und dann passt das auch und wo mir so das kindliche Element verloren ging, ja. Und ich habe eigentlich immer in meiner Berufsausübung und in meinem Musikmachen mich auf das kindliche Element beziehen können, ja, weil eigentlich, wenn ich heute Bach spiele, bin ich nicht anders als der Neunjährige, der Bach spielt, der sich einfach so daran begeistern kann, ja, und berauschen kann auch, ja, und das drohte mir so ein bisschen verloren zu gehen. Und da hat mir aber dann wirklich eigentlich wieder die eigenen Bearbeitungen, dann auch Gedanken über eigene Kompositionen, mal wieder ganz neu zu denken, ohne selbst aufgebaute Hemmungen, Beschränkungen, mich aus diesem Loch eigentlich wieder sehr gut rausgezogen, weil eben wieder das kindliche Element dadurch zurückkam, dass ich mir eigene Stücke dann überlegt habe.
Klassische Situation auf dem Konzertpodium. Hinter Ihnen viele erstklassige Instrumentalisten im Orchester, vor Ihnen extrem viele Leute, ein Heer von Publikum. Dazu Mikrofone, Kameras eventuell auch noch. Und Sie spielen irgendein Stück zum ersten Mal öffentlich. Haben Sie da Lampenfieber?
Lampenfieber ist etwas, was einen überfallen kann, attackenartig, und wird auch nicht besser.
Was machen Sie dann?
Je älter man wird, ja, eigentlich auch wieder ein bisschen überlegen, ist es eigentlich so wichtig? Ja. Und selbst wenn jetzt etwas Schlimmes passieren würde. Man muss sich ja immer überlegen, das Lampenfieber kommt ja auch daher, dass ja die Situation, dass man nicht mehr weiter weiß, vor einem Publikum schlichtweg unvorstellbar ist und so schrecklich wie der Tod in dem Augenblick. Man möchte oder fast lieber sterben dann, als diese Situation ertragen zu müssen.
Das
ja.
ist irrational.
Ja. Irrational, genau. Und das muss man sich klar machen, dass es schon auch irrational ist, weil selbst wenn es passieren würde, ja, wäre es ja nicht ein Schicksalsschlag, ja, und sich auch da ein bisschen von den Vorstellungen, die natürlich auch aus der Kindheit herrühren, dass sowas nicht passieren darf, sich auch ein bisschen lösen, auch ein bisschen sich wieder vermenschlichen und sagen, es wird sowieso, es passiert sowieso irgendwann mal.
Soweit das Intermezzo aus Robert Schumanns A-Moll Klavierkonzert Opus 54 mit Martin Stadtfeld und dem Halle Orchestra Manchester unter Mark Elder. Martin Stadtfeld, wie viele Stunden üben Sie so am Tag?
Das konnte ich noch nie beantworten, die Frage. Es war manchmal mehr und es ist manchmal weniger und es gibt Tage, an denen ich das Klavier gar nicht berühre.
Und heute ist es wahrscheinlich anders als früher.
Es gab Phasen, da habe ich viel gearbeitet am Instrument. Ich meine, ich arbeite immer, weil in meinem Kopf ist immer Musik, ja, und immer Gedanken. Manchmal möchte man auch diesen Film mal abstellen, ja, und im Urlaub gelingt mir das auch immer erst nach einer Woche, dass der Film sozusagen auch mal aufhört, ja. Das tut dann auch mal gut. Und von daher, es kreist immer um Musik in meinem Kopf, aber ich muss nicht immer am Klavier sein. Und natürlich in meiner Jugend musste ich auch viel am Klavier sein, habe da auch gearbeitet, ja.
Toccata und Fuge, D-Moll, Bachwerkeverzeichnis 565 in der Klavierfassung von Martin Stadtfeld, der hier auch Klavier gespielt hat. Und unser Studiogast ist in SWR 2 zur Person. Herr Stadtfeld, Anfang dieses Jahres sind Sie zusammen mit Iris Berben, mit der Schauspielerin im Münchner Prinzregententheater aufgetreten. Mit dem Programm Ich bin in Sehnsucht eingehüllt. Da wurden Gedichte der jüdischen Autoren Selma Meerbaum-Eisinger, Hilde Domin und Paul Celan mit Musik von Bach, Schubert und Schumann konfrontiert. Also traumatische Erlebnisse treffen auf Musik aus einer ganz anderen Zeit. Was für ein Gedanke steckte hinter diesem Projekt aus Ihrer Perspektive?
Die Iris Berben ist an mich herangetreten mit dieser Idee und ich fand die Idee wunderbar. Mir war aber sofort klar, diese Art der Gedichte vor diesem Hintergrund, interessanterweise sind die Gedichte von der Selma Meerbaum-Eisinger, diesem jungen Mädchen, was im Lager dann an Fleckfieber gestorben ist, also sozusagen hingerichtet wurde indirekt. Die sind oft von einer großen Leichtigkeit und Fröhlichkeit und haben wirklich was Jungmädchenhaftes. Dennoch, der Rezipient hat das im Hinterkopf, ja, die Tragik des Geschehens. Und manchmal ist die auch sehr direkt und sehr eindrücklich und anklagend auch, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann natürlich nach so einem Gedicht nicht einen Trauermarsch spielen. Das geht nicht. Das ist eine zu große Verstärkung dann. Und der Zuhörer fühlt sich dann auch gedrängt in eine bestimmte, ich muss das jetzt so wahrnehmen, Rolle. Und große Musik bietet eigentlich immer viel Raum. Man kann zum Beispiel Schubert hören und sehr bewegt, melancholisch, auch traurig dabei empfinden. Man kann auch sehr glücklich empfinden. Das lässt eigentlich dem eigenen Inneren sehr viel Raum für Empfindungen. Und deswegen passte diese Musik, die diesen Raum lässt, und das ist eben Bach und vor allem auch Schubert, passte da unheimlich gut und gab dem Ganzen einen weiteren Raum dazu, ja, in den sich der Hörer dann auch ein bisschen verlieren konnte. Und das war ein wunderschönes Projekt.
Und wie war die Zusammenarbeit mit Iris Berben?
Ach, herrlich, herrlich. So eine entspannte, unprätentiöse Frau.
Gibt es jemanden, mit dem Sie gerne mal zusammenarbeiten würden in Zukunft?
Also ich würde gerne mal was mit Thielemann machen. Das würde mich einfach reizen. Das wäre sicherlich auch gegensätzlich unterschiedlich, aber daraus entsteht ja auch Neues. Ja.
Und wenn Sie sich ein musikliterarisches Projekt aussuchen dürften, was wäre das?
Am liebsten wieder mit Iris Berben. Also wir haben uns da so gemocht auch und dann so eine große Sympathie füreinander entwickelt. Und das war einfach schön.
Musikliterarisch war ja auch das Ding von Robert Schumann. Von dem spielen Sie jetzt die höllisch schwere C-Dur-Toccata Opus 7. Robert Schumanns C-Dur Toccata Opus 7 war das mit Martin Stadtfeld am Klavier. Ein Blick in Ihre Werkstatt, Herr Stadtfeld. Der Notentext, der gibt ja nicht alles vor. Man interpretiert ja im Grunde auch wie ein Regisseur ein Stück interpretieren würde. Und außerdem ziehen Sie persönlich ja offensichtlich auch immer wieder Hintergrundmaterial ran, Komponistenbriefe und überhaupt Texte, um die Denkweise der Meister zu verstehen. Wenn Sie jetzt also einen neuen Notentext vor sich haben, wie üben Sie dann, wie gehen Sie an das neu einzustudierende Werk ran?
Es ist ja so, dass ich mir überlege, was möchte ich spielen, was reizt mich, worauf habe ich Lust, ja? Und es kommt ja erst auch mal wieder aus diesem kindlichen Lustmoment, das möchte ich eigentlich jetzt, weil das springt mich fast an, ja? Insofern ist das jetzt gar nicht so ein analytischer Prozess, dass man dann so, oh, wie gehe ich da jetzt vor und so, man hat ja dann eigentlich schon fast eine Idee.
So Erforschen des Stücks irgendwie?
Ja, am liebsten einfach nur die Noten lesen. Ich könnte eigentlich monatelang ein Stück nur lesen. Ich muss das gar nicht spielen. Mhm. In dem Moment, wo man es spielt, ist man auch wieder konfrontiert mit Beschränkungen. Mit eigener Beschränkung, auch mit Beschränkung des Werks manchmal, ja. Wo man spürt, hier könnte das Werk eigentlich fast noch mehr über sich hinausragen, aber irgendwas führt auch zur Beschränkung, wenngleich andere Stellen, für die es sich lohnt, das Werk zu spielen, auch einfach toll sind, ja. Und eben auch zur Beschränkung durch den Moment, in dem es gespielt wird. Also eigentlich möchte man erstmal dem Ideal so nachhängen und einfach nur die Noten lesen und das Stück hören im Inneren, ja. Und
auch ausprobieren?
Ja, ich bin da sehr geduldig. Ich kann da lange warten mit dem Ausprobieren. Ja, zum Beispiel jetzt habe ich mir nochmal das Brahms zweite Konzert vorgenommen, weil ich finde, das ist einfach auch so ein Werk, an dem man als Pianist eigentlich nicht vorbeikommen kann. Ich habe aber eigentlich noch keinen Ton davon gespielt. Ich lese immer mal wieder die Noten. Das geht mir so durch den Kopf. Ich habe jetzt aber die Brahms-Biografie von dem Max Kalbeck gelesen, aber jetzt nicht so nach dem Motto, jetzt spiele ich ja dieses Stück, jetzt muss ich den Brahms besser verstehen, wie der dachte, wie der tickte. Was mich einfach interessiert. Ja, man interessiert sich ja dann auch für den Menschen. Ja,
das ist
ja
halt,
für die Zeit auch. Das ist unheimlich interessant. Ich mache gerne Zeitsprünge, wo ich dann in eine andere Epoche abtauche und das sehr lebendig geschildert bekomme. Und letztlich ist das alles bereichernd, ohne dass man jetzt sagen kann, ja, man muss jetzt das und das gelesen haben oder so. Ich habe neulich mal gehört, dass ein berühmter Kollege hat einem jungen Interpreten verboten, ein Stück zu spielen, die Dante-Sonate von Liszt, weil er das Inferno von Dante nicht gelesen hat. Also was für ein Unsinn, ja, was für eine Hybris, auch so zu argumentieren, das ist oberlehrerhaft, das hat aber nichts mit Musikmachen zu tun, ja. Ich meine, dass das bereichern kann, Dante zu lesen, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, aber dem jungen Menschen, der da voller Hoffnung hingeht, den erstmal nach Hause zu schicken und zu sagen, lies erstmal das Buch, das ist dann schon sehr von oben herab und auch dumm.
Hier kommt jetzt wieder Bach. Jesus, bleibet meine Freude, die Choralbearbeitung aus der Kantate zum Feste Mariä Heimsuchung, Herz und Mund und Tat und Leben, und zwar in der Bearbeitung von Dame Myra Hess mit Ihnen am Klavier. Jesus, bleibet meine Freude, die Choralbearbeitung für Klavier aus der Bach-Kantate am Feste Mariä Heimsuchung, Herz und Mund und Tat und Leben in der Bearbeitung von Dame Myra Hess, gespielt von Martin Stadtfeld. Martin Stadtfeld, was inspiriert Sie, was treibt Sie künstlerisch an?
Also erstmal die Liebe zu dieser Musik, ja, ist immer wieder, auch wenn ich sowas jetzt dann wieder höre, dann wie so ein Stoffseufzer, ja, das ist es eben. Das ist eben meine Musik, das ist eben das, was ich liebe. Das gibt mir Kraft für mein Leben, das gibt mir Trost, das trägt mich und das möchte ich mitteilen, ja, weil ich eigentlich mich den Menschen sehr verbunden fühle, ja, und ich möchte das zeigen, was es da Wunderbares gibt. Ja.
Gibt es auch Außermusikalisches, dass Sie anregt in Ihrem Klavierspiel?
Ja, natürlich, mein das ganze Leben regt an. Ich bin der Überzeugung, dass Musik eigentlich nur ein Mittel ist, das Leben zu reflektieren, unsere tiefsten emotionalen Zustände, auch Kammern in uns selbst, von denen wir manchmal kaum ahnen. Ich möchte nicht esoterisch klingen, aber auch eine Verbindung, die wir haben mit der Vergangenheit, der sehr weit zurückliegenden Vergangenheit. Wie wir sind als Mensch, fühlen wir uns eigentlich mit den ersten Menschen auch verbunden, die im Grunde genommen so getickt haben wie wir auch. Und deswegen ist es auch manchmal so schwierig für uns oder ist dann scheinbar schwer zu verstehen, warum es uns mit manchem schwerfällt umzugehen, weil es uns nicht entspricht. Ja, weil wir Menschen zum Beispiel brauchen auch immer wieder Ruhe. Das ist für unser Gehirn etwas unheimlich Wichtiges. Wir müssen auch immer wieder loslassen. Und dieses, früher sprach man von Multitasking und heute wie diese Arbeitswelt, wo alle immer nur im Stress sind und so und dann kriegen sie Burnout. Ja, weil es uns Menschen nicht entspricht. Wir brauchen immer wieder auch Momente, wo man einfach nur mal entweder einen Baum anguckt oder eine weiße Wand oder was auch immer und wo man gar nichts reflektiert.
Haben Sie ein Traumprojekt?
Och, viele. Ich habe eigentlich immer das, was ich gerade mache, so mein Traumprojekt. Und im Moment schreibe ich Stücke für Kinder. Das macht mir gerade eine Freude. Welche so. Ja, und zwar Klavierstücke, die tatsächlich auch helfen sollen, Kindern das Klavierspiel zu erlernen und trotzdem nicht methodisch sind, sondern emotional.
Klasse. Wird vielleicht auch Ihr Söhnchen von profitieren?
Ach, der wird ganz anders als ich. Und das ist das Allerschönste. Das ist das Allerwunderbarste, diesen Menschen zu sehen, der so stark ist und so selbstbewusst und so eine Persönlichkeit mit seinen 5 Jahren. Aber wo ich immer denke, von wem hat er das? Von mir doch nicht. Ja, und der bereichert mich, also mindestens genauso, wie ich ihm etwas vom Leben mitteilen kann. Also, das ist ein Geben und Nehmen.
So, vor 10 Jahren haben Sie Ihren 4. Echo gekriegt und zwar als Preis für solistische Einspielung Musik des 19. Jahrhunderts. Das war für Ihr Album mit den Schubert-Sonaten. Wir hören jetzt gleich das Scherzo aus der Bedo-Sonate, Deutschverzeichnis 960. Das spritzige Scherzo aus Schuberts B-Dur-Sonate, Deutschverzeichnis 960, gespielt von Martin Stadtfeld, der hier und heute bei uns in SWR 2 zu Gast ist in Zur Person. Seit 2003 kommt, ja quasi im Jahrestag könnte man sagen, von Ihnen immer eine neue CD heraus. Auch Mozart, Schubert, Chopin bekommen ihre Chance, haben wir ja schon gehört. Zwischendurch, fast rondoartig, sag ich mal, veröffentlichen Sie ganz regelmäßig Bach. Auch auf ihrer ganz neuen CD, die aber erst im 7. September herauskommen wird bei Sony, geht es wieder um Bach. Der Titel lautet Hommage an Bach. Sind das alles eigene Bearbeitungen oder als ob Bach-Kompositionen oder ist da auch richtiger Bach drauf? Was erwartet uns auf ihrer neuen CD?
Weder das erste noch das zweite und das dritte ein bisschen. Also
konkret.
Es ist ein großer Zyklus, also groß im Sinne von lang, 45 Minuten, eine eigene Komposition von mir, die den Titel Hommage an Bach trägt. Ja, und das ist also keine Als-ob-Komposition, sondern es soll meine emotionale Auseinandersetzung mit Bach in den letzten Jahren, vor allem auch, als ich da nochmal so für mich auch überlegt hatte, aus dieser kleinen Sinnkrise heraus mit diesem Beruf, der mir oft so ein bisschen abgezirkelt erschien, nochmal so neu zu denken, ja, und wieder eigentlich so Reset auf Anfang zu gehen und überlegt habe, was war für dich als Kind so, ja, was war das Tolle? Und das Tolle war zu entdecken, wie ein Abenteurer loszuziehen und Akkordverbindungen zu entschlüsseln und das war das Wunderbare und angefasst zu werden von einem Stück. Und das habe ich in den letzten Jahren, habe ich eben diesen Zyklus komponiert durch alle Tonarten, der sehr stark Bezug nimmt auf Bach, auch von den Titeln her. Präludium und Fuge heißen die und Richard heißt eins und Echo heißt eins und so weiter und so fort. Aber es bin ich, ja, und es ist mein Gefühl und mein Sinnieren und Reflektieren über Bach. Und es ist aber auch Bach mit drauf, nämlich auch noch die Chaconne von Bach, aber auch in meiner eigenen Bearbeitung, weil sie ja ursprünglich für Violine geschrieben ist.
Wir hören jetzt von dieser neuen Silberscheibe ihre F-Dur-Pastorella. Das ist die Nummer 6 aus ihrer Hommage an Bach. Und als ich die gehört habe, habe ich eigentlich so gar keinen Bach darin finden können. Das hat für mich stellenweise eher nach Schumann geklungen.
Ja, es sind drei Motive, die diesen Zyklus durchziehen. Die werden am Anfang vorgestellt und entwickelt und variiert. Ja, Hommage an Bach bedeutet auch Hommage an das, was Musik für mich ist, also auch wieder der Einfachheit auch zu vertrauen. Es ist dann durchaus auch komplex ausgearbeitet. Also zum Beispiel ein Stück sind kanonische Variationen, also die ganzen Kanons, die mir eingefallen sind, als ich mich jetzt sehr viel mit dem späten Bach, und der hat ja nur noch Kanons geschrieben, der späte Bach, der hat sich ja völlig zurückgezogen von der Welt. Der war nur noch in seinen Innenstübchen mit seinen Kanons beschäftigt. Rätselkanons, die keinen Menschen bis heute interessieren. Ja, und mit denen habe ich mich sehr intensiv beschäftigt. Da sind mir auch Kanons über BACH und so weiter eingefallen, die habe ich da verarbeitet. Also es ist durchaus auch Komplexität enthalten. Aber eben auch wieder so eine Rückkehr zu einer Einfachheit, ja, auch kindlichen Einfachheit.
Martin Stadtfels, F-Dur Pastorella, die Nummer 6 aus seiner eigenen Hommage an Bach, gespielt natürlich auch von ihm selbst am Klavier. Und diese CD erscheint am 7. September bei Sony. Herr Stadtfels, im Oktober 2003, sozusagen das erste zuletzt, haben Sie Bachs Goldberg-Variationen im SWR-Studio Kaiserslautern eingespielt. Das war der Startpunkt Ihrer Karriere mit gerade mal 22 Jahren. Das deutsche Feuilleton hat damals Kopfstände gemacht ohne Ende. Waren Sie von diesen Reaktionen überrascht?
Es gibt ja den schönen Satz von Kierkegaard, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Der sagt eigentlich alles. Erst einmal habe ich mich auch mit 22 gar nicht jung gefühlt, weil kein 22-Jähriger findet sich jung. Und man ärgert sich ja mit 22, wenn man gesagt bekommt, dass man ja noch so jung ist. Ja, man ist ja mittendrin im Leben. Ja. Und dann war das ein großes Abenteuer, diese Platte zu machen und dass sie dann bei Sony erschien. Und damit war für mich eigentlich das Glück perfekt und es reichte mir auch vollkommen aus. Und wären da jetzt ein paar von verkauft worden und drei Rezensionen, da wäre ich genauso glücklich gewesen, dadurch die Möglichkeit zu haben, da so ein bisschen auch diesen Weg weiterzugehen. Ja, dann, dass das sich alles so ein bisschen überschlagen haben. Ich kann Ihnen gar nicht so richtig sagen, wie ich das empfunden habe.
Das ist keine Überraschung?
Das ist immer so ein bisschen, wenn ich jetzt darauf schaue, denke ich, ich hätte ja überrascht sein müssen. Ja, und es kommt einem jetzt schon ziemlich lange vor, dieser Rückblick. Ja. Wie ging ich eigentlich damit um, als das passierte? Aber als es war, habe ich darüber gar nicht nachgedacht, komischerweise, und habe das auch gar nicht reflektiert und habe mir auch über diese Fragen, die mir damals immer gestellt wurden, nämlich, wie gehen Sie denn damit um, auch mal ganz schlimme Kritiken zu bekommen? Weil es gab ja dann auch so ein bisschen, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, erst viel später. Und als ich sie dann auch mal lesen konnte, richtig nochmal lesen konnte, die schlechten Kritiken, als ich dann drüber stand, krampfhaft, konnte ich mir überlegen, wie geht's eigentlich jetzt damit um? Aber es ist tatsächlich, es ist manchmal, es braucht Zeit, um erst damit umgehen zu können. Und man geht in dem Moment eigentlich damit gar nicht um.
Ihre Goldberg-Variationen sind im Endeffekt doch bei einem repräsentativen CD-Label erschienen, bei Sony. Und 2004 hat es dafür ihren allerersten Echo-Preis gegeben, sozusagen. Das erste zuletzt an dieser Stelle hier in Zur Person, da waren Sie Nachwuchskünstler des Jahres und wir hören zum Schluss in Ihre Anfänge.
Thank you. Mit einem Ausschnitt aus Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen ist diese Sendung zu Ende gegangen. Gespielt hat Martin Stadtfeld und dieser Pianist war heute auch zu Gast in Zur Person. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht im Internet unter swr2.de. Dort einfach durchklicken bis Zur Person. Live können Sie Martin Stadtfeld demnächst an folgenden Terminen erleben. Am 13. September in einem Kammermusikkonzert mit Stipendiaten der Villa Musica und Professor Alexander Hülshoff an der Folkwang-Universität Duisburg. Am 21. September mit einem Rezital in der Chopin-Gesellschaft Oberursel und am 27. September mit einem Rezital in Halle. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht's weiter in SWR 2 mit aktuellen Büchertipps im Magazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Beinhorn.